Guten Tag, nochmal möchte ich Ihnen sagen. Und ich möchte zuerst für Frau Kollegin Stumpf und Herrn Kollegen Lehmann dafür sehr herzlich danken, dass Sie mich so mit den so warmherzigen Wörtern Ihnen vorgestellt haben und dass Sie mich nachher freundlicherweise eingeladen haben und noch, dass Sie mir diese unschätzbare Gelegenheit gegeben haben, hier einen Vortrag an der weltweit berühmten juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu halten. Es ist selbstverständlich für mich eine große Ehre und Freude, weil es heute noch nicht so häufig ist, dass japanischer Jurist in Deutschland seinen Vortrag halten kann. Insbesondere für internationale Privatrechtler ist unter Berücksichtigung der Eigenschaft des Forschungsgegenstandes absolut nötig, mit den ausländischen Juristen einschließlich der Studierenden ständig im fachlichen Gespräch zu bleiben und über die fachlichen Themen ununterbrochen zu diskutieren. Das Fach internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung muss und soll nämlich eigentlich global gültig sein. Mein heutiges Thema heißt das globale internationale Privatrecht im 21. Jahrhundert. Mit diesem Titel möchte ich Ihnen eine gründliche Frage in der Rechtswissenschaft stellen, um eine Serie von juristischen Fragen in der ganzen Welt einheitlich zu lösen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für das Thema interessieren könnten. Nach der traditionellen Darstellung, die sich in fast allen Lehr- und Lehrbüchern findet, ist das internationale Privatrecht als derjenige Normenkomplex definiert, der bei Sachverhalten mit einer Verbindung zum Recht eines ausländischen Staates bestimmt, welche Rechtsordnungen anzuwenden sind. Dem liegt das Nationalstaatssystem zugrunde, nach dem ein souveräner Staat eine gesetzgebende Zuständigkeit dafür hat, nationale Regeln zur Lösung inländischer Streitigkeiten mit Auslandsberührung aufzustellen. Das System führt regelmäßig zu Kollisionen des eigenen Sach- und Kollisionsrechts mit dem anderen Nationalstaaten. Im internationalen Privatrecht unterscheidet man typischerweise drei Rechtsquellen. Erstens Einheitsrecht im Sach- und Kollisionsrecht. Zweitens unmittelbare zwingende Anwendung inländischer Sachnormen. Drittens inländische Kollisionsnormen. Bei den Kollisionsnormen sind wiederum zwei Arten zu unterscheiden. Selbstständige und unselbstständige Kollisionsnormen. Der besondere Teil des IPR behandelt die selbstständigen Kollisionsnormen, mit denen Anknüpfungsgegenstände und Anknüpfungspunkte für die verschiedenen Sachgebiete geregelt werden. Unselbstständige Kollisionsnormen regeln im allgemeinen Teil des IPR, wie selbstständige Kollisionsnormen angewandt werden sollen. Neben dem allgemeinen und besonderen Teil sind oft auch internationales Zivilverfahrensrecht und Staatsangehörigkeitsrecht sowie Geschichte bzw. Methoden des IPR erfasst. Der Schwerpunkt des IPR ist jedenfalls Auslegung und Anwendung verschiedener Kollisionsnormen. IPR ist alles in allem ein Fach à la carte, wie beispielsweise bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeitsrecht und andere. Historisch gesehen gibt es in der Welt kein global vereinheitlichtes Gericht. Unter dem Nationalstaatssystem wendet vielmehr jedes staatliche Gericht sein IPR als Staatsrecht an. Die staatlichen Gerichte neigen eigentlich zu national einheitlichen Lösungen und zur Respektieren des eigenen nationalen Staatsinteresses. Obwohl Ein und dieselbe Lösung in allen betroffenen Staaten wünschenswert wäre, gibt der entscheidende Staat seinem Urteil den Vorzug und der anerkennende Staat bleibt bei seiner Überlegung. Das Nationalstaatssystem hat daher oft das Auseinanderfallen beider Entscheidungen zur Folge. Jeder Nationalstaat benutzt seine eigenen Gesetze, einschließlich seiner Sach- und Kollisionsnormen sowie das vertragliche Einheitsrecht als Mittel zur Sicherstellung seiner eigenen Staatsinteressen. Jedes Rechts- und Justizsystem wird auf dem globalen juristischen Markt als sogenannte juristische Waren angesehen. Die Klienten kaufen die in der Welt für sie günstigste Waren oder Dienstleister. Diese Tendenzen sind zum Beispiel durch das sogenannte Forum Shopping in der internationalen Zuständigkeit, durch das Heimwärtsstreben bei der Verweisung eines anwendbaren Rechts, insbesondere Rückverweisung, durch strenge oder kubrige Voraussetzungen bei der Anerkennung ausländischer Entscheidungen und so weiter gekennzeichnet. Hinter der bevorzugten Stellung des nationalen Interesses steht die Interessenanalyse. Das traditionelle IPR kann zwar Sachverhalte mit Auslandsberührung nur im Inland lösen, reicht aber unter globalem Gesichtspunkt oft die Frontstellung des jeweiligen nationalen Staatsinteresses. Nationalstaatssystem, Koexistenz der inhaltlich verschiedenen nationalen Rechte, Respektierung des inländischen Entscheidungseinklangs in einem souveränen Staat, Zerstückelung der gerichtlichen Entscheidungen in den betreffenden Staaten, diese sind für die Juristen dringend zu lösende Probleme. Wir alle sollen durch rechtswissenschaftliche und praktische Tätigkeiten als Weltbürger handeln. Glücklicherweise haben Sie Europäer den schönen Begriff von European Citizenship schon klar. Das hohe Ideal, diese Probleme lösen zu wollen, ist in der Geschichte immer wieder aufgetaucht. Hier ist beispielsweise der Name von Ernst Zittelmann zu nennen. Er war ein berühmter deutscher Kollisionsrechtler im 19. Jahrhundert, der als ordentlicher Professor von 1881 bis 1884 hier in Halle gelehrt hat. Er hielt am 20. April 1888 in Wien seinen Vortrag über die Möglichkeit eines Weltrechts. Auch der österreichische Reichsratsabgeordnete Julius Offner hielt in demselben Jahr in Wien seinen Vortrag über den Grundgedanke des Weltrechts. Beide Gedanken haben Einfluss auf japanische Gelehrte ausübt. Kotaro Tanaka, der von 1923 bis 1945 als Professor an der Reichsuniversität Tokio Handelsrecht und Rechtsphilosophie lehrte und danach als Präsident des japanischen obersten Gerichtshofes sowie als Richter des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag fungierte, hat zwischen 1932 und 1934 eine dreibändige Serie Theorie des Weltrechts publiziert und seinen Vortrag mit gleichem Titel 1936 in Paris gehalten. Der Versuch, das internationale Privatrecht von der Souveränität zu lösen und das Fach unter einem globalen Gesichtspunkt zu reorganisieren, ist deshalb nichts Neues. In Europa treten mittlerweile neue Begriffe wie europäisches internationales Privatrecht, Gemeinschaftskollisionsrecht und universales Kollisionsrecht auf. Wichtige Weichenstellungen sind auch im europäischen Vertragsrecht vorgeschlagen worden. Es bietet sich uns daher im Augenblick eine günstige Gelegenheit, das IPL in Form von Weltlicht zu gestalten. Im Folgenden werden Probleme im klassischen IPL durch ein typisches Beispiel vorgestellt, um die Erforderlichkeit eines neuen Paradigmas vom globalen IPL deutlich zu machen. Danach ist die Konzeption des globalen IPL im Gegensatz zum klassischen IPL zu erklären. Letztlich sind Kritikpunkte an Konzeption sowie Verwirklichungsmöglichkeiten zu erwähnen. Was sind die Probleme in unserem IPL? Wie gezeigt, kann unser IPL im traditionellen System viele Probleme aufbilden. Nationalstaatssystem, Koexistenz der inhaltlich verschiedenen Staatsrechte, Respektierung des inländischen Entscheidungseinklangs in einem souveränen Staat, Zerstückelung der gerichtlichen Entscheidungen in den betreffenden Staaten und andere. Das künftige IPL hat sich an der Globalisierung zu orientieren. Globale Interessen haben bei der Auslegung und Anwendung der nationalen Sach- und Kollisionsnormen den Vorrang vor den nationalen Interessen. Recht und Rechtssystem jedes Staates sind zwar ein Produkt seiner eigenen Geschichte. Jedes IPL hat einen eigenen nationalen Charakter. Das angewandte IPL in der Welt ist hauptsächlich nationales IPL, etwa deutsches, französisches, japanisches IPL und andere. Diesem nationalen IPL gelingt es, sich im Inland abzuschotten. Fast alle Angelegenheiten sind im Entscheidungsstab lokalisiert. Rücksichtnahme auf nationale Interessen führt nicht zu einer vereinheitlichten Lösung zwischen den betroffenen Staaten. Sowohl Rechtspraktiker als auch Wissenschaftler betrachten eine solche Lage als Ausdruck der Selbstständigkeit. Das außer Acht lassen der Probleme bedeutet aber meines Erachtens eine pflichtwidrige Selbstvergessenheit und Unverantwortlichkeit. Ein Beispiel gebe ich Ihnen im Folgenden. Eine deutsche Dame und ein Japaner hatten 1982 in der Deutschen Demokratischen Republik nach der dort nötigen Form die Ehe geschlossen. Ihnen wurde 1984 ein Mädchen geboren. Die Familie wohnte ab 1988 in Berlin. 1989 gab die Ehefrau das Zusammenleben mit ihrem Ehemann auf. Er flog im April 1989 mit seiner Tochter nach Japan. Sie reichte daraufhin am 8. Juli 1989 beim Familiengericht in Berlin eine Klage gegen ihn auf Ehescheidung sowie auf Zuteilung des Sorgerechts an sie ein. Die Klageschrift und andere wurde öffentlich zugestellt und der Prozess in der Abwesenheit des Ehemanns geführt. Das Urteil wurde am 8. Mai 1990 rechtskräftig. Andererseits reicht, dass der japanische Ehemann am 26. Juli 1989 eine Klage auf Scheidung und Zuteilung des Sorgerechts an ihn beim Distriktgericht Urawa in seinem Heimatrecht ein. Die Klageschrift wurde am 20. September 1990 an die Ehefrau persönlich zugestellt, nicht öffentlich. Sie bestritt die internationale Zuständigkeit des japanischen Gerichts und beantragte zugleich Abweisung der Klage wegen Rechtskraft des deutschen Urteils. Das Distriktgericht Urawa wies tatsächlich am 28. November 1991 die Klage mangels internationaler Zuständigkeit ab. Es meinte, dass der Ehewohnsitz der Gerichtsstand sei. Das Obergericht Tokio bejahte am 27. Januar 1993 als Berufungsgericht umgekehrt die internationale Zuständigkeit, weil die Staatsangehörigkeit eines Ehepartners den Gerichtsstand begründen könne. Der oberste Gerichtshof wies am 24. Juni 1996 die Revision der Ehefrau zurück, weil das deutsche Urteil wegen der erfolgten öffentlichen Zustellung gegen die japanische öffentliche Ordnung verstoße und deshalb in Japan nicht anerkannt werden könne und bejahte die internationale Zuständigkeit des japanischen Gerichts. In diesem Fall wurde zwar die Ehescheidung in Deutschland und in Japan gemeinsam stattgegeben, aber die Entscheidungen über die Zuteilung des Sorgerechts sind nicht identisch. Diese Disharmonie bleibt außer Acht. Ist das kein Problem? Hätte die deutsche gerichtliche Entscheidung die Interessen der Parteien unter globalen Gesichtspunkten ausgeglichen, müsste die deutsche Entscheidung auch in Japan zur Erlangung einer einheitlichen Lösung in beiden Ländern anerkannt werden. Das größte Problem im gegenwärtigen internationalen Privatrecht ist auf diese Weise das Außerachtlassen der durch die verschiedenen nationalen Lösungen eintretenden Disharmonie. Eine möglicherweise breite Brücke über diese rechtlichen Täler zu bauen, ist die bedeutungsvolle soziale Aufgabe der Juristen in der Welt. Das Endziel der gerichtlichen Verfahren muss es sein, eine Vollstreckbarkeit des erreichten Urteils in Personenstands- und Vermögenssachen zu erreichen. Dass man sich beispielsweise mit der Erreichung von 20% des geforderten Ergebnisses zufrieden gibt, ist meines Erachtens besser als gar nichts, wenn ein Urteil durch Nichtanerkennung eines Gerichts in einem anderen Staat voll ins Leere geht, weil es dort gar nicht vollstreckbar ist. Das von mir hier vorgeschlagene globale internationale Privatrecht ist nicht nur ein Einheitsrecht der Sach- und Kollisionsnormen, sondern auch ein System, durch das man Fälle mit Auslandsberührungen umfassend erledigen kann. Das System besteht aus einem Konglomerat verschiedener Einrichtungen, streiterledigende Organe, deren Klienten, Verfahrensregelungen, materiellrechtliche Regelungen und so weiter. Bei der Erledigung ist die Parteiautonomie wichtig. Vorgeschlagen wird eine Privatisierung des Systems zur Erledigung der Streitigkeiten mit Auslandsberührung. Versöhnungs-, Schlichtungs- und Schiedsverfahren, die in vielen Staaten bekannt sind, sind ein Modell der Privatisierung. Privatisierung im eigentlichen Sinne bedeutet partielle Abschaffung des Hoheitsrechts. Damit erhalten Nationalstaaten private Erledigungssysteme. Zuerst ist ein zentrales Organ, das globale Gericht für internationale Zivilsachen zu gründen, um Fälle mit Auslandsberührungen in der Welt unter Berücksichtigung globaler Interessen einheitlich zu erledigen. Das Gericht muss eine Nichtregierungsorganisation sein. CIS-Stellen und ADR, Alternative Dispute Resolution Systeme, sind dafür lehrreich. Die Idee stammt aus dem Grundsatz von Pacta sunt servanda im Völkerrecht. Die Vereinbarung gibt dem Gericht die Befugnis, Fälle zu erledigen. Gäbe es eine Vereinbarung zwischen den Nationalstaaten, könnte es auch ein völkerrechtlich vertragliches Organ sein. Das Organ verfügt über ein eigenes Sekretariat. Es unterhält an verschiedenen Orten Spruchkörper, zu denen die entscheidenden Juristen gehören. Es hat ebenfalls eigene Organe für die Vollstreckung der getroffenen Entscheidungen an verschiedenen Orten. Wie viel Spruchkörper und Vollstreckungseinheiten es werden, hängt davon ab, wie viele Juristen und Geldmittel zur Verfügung stehen. Die Juristen müssen Kenntnisse mindestens zweier Rechtskulturen haben, weil sie zwischen den Streitenden vermitteln müssen. Wie oft das Organ von den Klienten beauftragt wird, hängt ebenfalls davon ab, ob es einen vertrauenserweckenden Eindruck machen kann. Die sich einem solchen Zweck verpflichtet führenden guten Juristen sind aufgerufen, sich selbst oder Kollegen beim Sekretariat anzumelden. Da die Beschaffung guter Juristen gar nicht leicht ist, hat das Organ selbst Juristenausbildung zu betreiben. Aber auch ein Praktikantenprogramm für Jurastudierende anzubieten, ist eine wichtige Aufgabe. Durch Subventionen, Spenden, Gerichtsgebühren der Klienten, Belohnungen, Honorare und andere bestreitet das Organ seine Kosten, die es für Erledigung der Streitsachen herausragt. Das Organ kann zusätzlich Einkünfte erzielen, wenn es den Klienten sinnvolle Informationen online oder durch Herausgabe von Büchern anbieten kann. Die Benutzer des Systems können mit dem Sekretariat möglicherweise schon im Vorfeld der Begründung eines neuen grenzüberschreitenden Rechtsverhältnisses Kontakt aufnehmen. Klienten zahlen dabei kleine Eintrittsgebühren und erwerben dafür das Recht, von verschiedenen Dienstleistungen Gebrauch zu machen. Wenn sie durch das System Erfolg im Vollstreckungsverfahren haben, müssen sie dem Sekretariat eine Art Belohnung zahlen. Für die Berechnung der Belohnung ist der Verweis auf die Steuersatztabelle im Einkommensteuergesetz sicher aufschlussreich. Die Klienten können auch die vom Sekretariat anzubietenden präventiven Dienstleistungen vor einem Streit in Anspruch nehmen. Es ist allerdings unvorhersehbar, wie viele Streitigkeiten man damit vorbeugen kann. Das vom Organ anzuwendende Verfahrensrecht ist kein nationales Recht, um den Forum-Shopping vorzubeugen. Die entscheidenden Juristen müssen, wie Schiedsrichter, gründliche, beste und genaue Kenntnisse über die betreffenden Auslandsrechte und Kulturen haben. Die Juristen sind in der Zukunft möglicherweise einheitlich auszubilden. Aber auch fachlich und örtlich verschiedenartige Erfahrungen können den Juristen Ansätze geben und die Qualität der Entscheidung erhöhen. Die Privatisierung des Vollstreckungsverfahrens darf vom Mietsoldaten bzw. fremden Regionärsystem beeinflusst werden. Um das Verstecken eines Vermögens unmöglich zu machen, sollten die Vollstreckungsbeamten nicht nur physische Kräfte, sondern auch fachliches Wissen haben. Bei der Untersuchung im Organ ist der möglichen Versöhnung zwischen den Parteien zuerst nachzugehen. Materiell-rechtliche Maßstäbe stammen nicht aus den jeweiligen nationalen Rechten, sondern sind allgemeine Grundsätze wie bona fide oder equity im Common Law. Es darf nicht als parteiisch gelten, wenn das entscheidende Organ irgendeiner nationalrechtlichen Regelung Priorität einräumt, wenn die nationalrechtlichen Einschätzungen unterschiedlich sind. Materiell-rechtliche Maßstäbe, die das Organ anwendet, sind wie im Schiedsverfahren seine eigenen autonomen Regelungen. Bei der Anmeldung einer Streitsache im Sekretariat müssen sich die Klienten der globalen Vollstreckung der Entscheidung des Organs unterwerfen. Funktioniert das System, kann weder das Bankgeheimnis in der Schweiz noch einer Steueroasenprinzip der Vollstreckung entgegenstehen. Die Privatisierung funktioniert aber dann nicht, wenn die Klienten dem System nicht vertrauen oder wenn sie nur dem nationalrechtlichen Gerichtssystem Vertrauen schenken. Wenn Nationalstaaten ihr Gerichtssystem absolut herrschen und in privater Sphäre intervenieren, scheitert das System umfassend. Bei der Interpretation aller Normen tritt kein im Formstaat sinnvolles Staatsinteresse, sondern nur globales Interesse auf. Für eine Übergangszeit dürfen Nationalstaaten und das Organ jeweils einen Vertrag über die justizielle Zusammenarbeit schließen. Dabei ist zu erwarten, dass die Nationalstaaten dem Organ diplomatisch die Steuerimmunität zuwilligen. Schließen Nationalstaaten und das Organ einen Vertrag über justizielle Zusammenarbeit ab, kann das Gerichtssystem eines Nationalstaates als Stellvertreter des Organs fungieren und vice versa. Nationalstaaten können die Ermessensfreiheit haben, die Entscheidung über grenzüberschreitende Sachverhalte ihren Zivilgerichten anzuvertrauen oder ein nur für Fälle mit Auslandsberührung zuständiges Gericht neu zu gründen. Es ist wünschenswert, dass Juristen aus verschiedenen Kulturkreisen zu einem Spruchkörper gehören. Nicht nur Karriererichter, sondern auch Rechtsgelehrte sowie Rechts- und Staatsanwälte sollten die Qualifikation zum Richteramt erhalten. Wird ein Vertrag über das Vollstreckungsverfahren abgeschlossen, können die Nationalstaaten mehrere Alternativen wählen. Sie können die Gelegenheit wahrnehmen, als Vertreter des Organs zu fungieren oder die vom Organ ausgesprochenen Entscheidungen anzuerkennen. Selbstverständlich ist es ratsam, dass die vom Globalen Gericht für internationale Zivilsachen ausgesprochenen Entscheidungen ohne Einwände anerkannt werden. Die nationalen Gerichte wenden zwar möglicherweise materiell-rechtliches Einheitsrecht an. EU-Recht, Haager Abkommen, UNO-Verträge sind dafür gute Beispiele. In Europa gibt es mittlerweile nicht wenige Einheitsrechte. Aber die Staatsinteressen stören mitunter die gesetzgebende Vereinheitlichung nationaler Gesetze bzw. einheitliche Auslegung eines Einheitsrechts. Die Nationalstaaten müssen zwangsläufig nach dem Wesen ihre eigenen Interessen berücksichtigen. Gibt es kein Einheitsrecht, wendet das nationale Gericht eigentlich sein eigenes Kollisionsrecht an, um das anwendbare Recht zu bestimmen. So wird oft das inländische Recht im Formstaat auf die Fälle mit Auslandsberührung angewandt. Die inländischen Gesetze müssen aber unter globalem Gesichtspunkt interpretiert werden, obwohl nationale Gerichte darüber entscheiden. Die allgemeinen Grundsätze entsprechen der eigenen autonomen Wertlegung, die alle Parteien selbst unter Vermittlung der dem Organ zugehörigen Juristen schaffen müssen. Die Wertregel ist nicht immer identisch, aber allgemein hat zu gelten, Gerechtigkeit im Einzelfall geht vor der Rechtssicherheit bzw. Voraussehbarkeit. Bei der Aufstellung der Regelungen sind einige kollisionsrechtliche Grundsätze zu berücksichtigen. Das Zustandekommen und die Wirkungen eines Vertrages unterstehen zum Ersten dem Heimatrecht einer Vertragspartei, zum Zweiten dem Ortsrecht. Das bedeutet Abschwächung des Ortsrechts durch die Regelungsrechtfaktor. Mit anderen Worten, Business to Business unter der strengeren Regel, Consumer to Consumer unter der toleranten Regel. Wenn ein Streit zwischen Business und Consumer aufgetreten ist, gilt für das Zustandekommen und die Wirkungen eines Vertrages die streng regelt, soweit ein Antragsteller Consumer ist. Das Zustandekommen und die Wirkungen eines Vertrages unterstehen hingegen der verlangten Regel, soweit ein Antragsteller Business ist. Rechtsmittel sind verboten. Wenn das globale Gericht für internationale Zivilsachen gegründet wird, können nationale Gerichte als seine Untergericht des einheitlichen Systems tätig sein. Hier sind noch zwei Problemfälle zu besprechen. Die persönliche Zusammensetzung des Organs ist wichtig. Es gibt nicht immer eine richtige Antwort. Im deutsch-japanischen Scheidungsfall ist von folgenden Leuten zu besetzen: einem deutschen Jurist, einem japanischen und einem aus einem Drittstaat. Anstatt ein Versäumnisurteil zu erlassen, sind alle drei Verfahrensbeteiligten, das heißt eine deutsche Frau, der japanische Mann sowie ihr gemeinsames Kind unmittelbar zu befragen, und möglicherweise ist aufgrund des Kindeswohls über die Verteilung des elterlichen Gewalt zu entscheiden. Wichtig ist, dass die Entscheidung im Organ Senat nicht nach einem nationalen Recht in Form starb, sondern nach allgemeinen Grundsätzen unter globalem Blickwinkel fällt. Das kollisionsrechtliche Paradigma, das heißt, verweisend auf das anwendbare Recht, ist aufzugeben. Wie oft das System von den Klienten verwertet werden kann oder inwieweit die Nationalstaaten und das Organ die Erledigung der Streitsachen mit Auslandsbehörden zusammentragen sollen, hängt davon ab, ob mehrere Personen und Geldmittel vorhanden sind. Das Erfordernis eines globalen IPR lässt in folgenden Thesen zusammenfassen. Erstens, soweit die Erledigung eines Falls mit Auslandsbehörden wie bisher dem nationalen Gericht eines Nationalstaates überlassen ist, kann es zur Disharmonie der jeweiligen Urteile in den beiden Ländern kommen. Ein Urteil ohne Vollstreckung bedeutet einen Kehrwechsel. Zweitens, um schlechte Gewohnheiten abzuschaffen, ist es erforderlich, dass man sich über den Begriff Hoheit hinwegsetzt, weil das nationale Staatssystem immer wieder zur Frontstellung staatlicher Interessen führen will. Da unser gesellschaftliches Leben sich global aufeinander zu bewegt, ist es wichtig, dass man jeden Streit unter dem globalen Interessenausgleich erledigt und jeweilige Entscheidung einheitlich vollstreckt. Drittens, als konkrete Methode ist die Gründung eines globalen Gerichts für internationale Zivilsachen zu empfehlen. Nur supranationale Organisationen ermöglichen uns universelle Lösungen. Subventionen, Steueranteile, Geldbeiträge, Eintrittsgebühren, Belohnungen usw. decken die gesamten Kosten für das System. Wünschenswert wäre es, wenn die Nationalstaaten dem Organ eine steuerfreie Sonderstellung geben würden. Viertens, jeder Spruchkörper besteht aus mindestens drei Volksjuristen, die sich alle in den betroffenen Auslandrechten und Kulturen auskennen. Das Sekretariat des Organs hilft den Spruchkörpern, indem es zum Beispiel in Zukunft die Juristen einheitlich auszubilden. Fünftens, die im Spruchkörper anzuwendende Rechtsquelle ist zuerst das Völkerrecht. Wird es nicht gefunden, treten allgemeine globale Grundsätze an seine Stelle wie in einem CIS-Verfahren. Nationale materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Vorschriften dürfen auf Fälle mit Auslandsberührung nicht angewandt werden, weil das Staatsinteresse immer darin verkörpert ist. Die Gerechtigkeit muss immer der Rechtssicherheit bzw. Voraussehbarkeit vorgehen. Sechstens, um die Vollstreckbarkeit einer vom Prüfkörper erlassenen Entscheidung sicherzustellen, muss die Person den Vorzug vor der Entscheidung erhalten. Die Klienten müssen sie schon bei der Anmeldung der Streitsache der Vollstreckung ohne Vorbehalt unterwerfen. Siebtens, der Idee geht es um ein umfassendes System, zu dem Sekretariat, Spruchkörper, Vollstreckungsorganisationen und andere gehören. Erfüllt das Organ seine Funktion nicht, müssen die Nationalstaaten das Organ und seine Rolle je nach ihrer Fähigkeit mittragen. Letztens, das klassische, also sabinische internationale Privatrecht gilt als ein Fach in der Juristenausbildung an den juristischen Fakultäten in der Welt à la carte, das heißt wie ein Menü auf der Speisekarte in einem Restaurant gelegt. Es muss sich im 21. Jahrhundert in ein komplexes Fach verwandeln, in dem viele Fächer, zum Beispiel Zivil-, Handels-, Gesellschafts-, Arbeits-, Zivilprozess-, Verwaltungs-, Wettbewerbs-, Immaterialgüter-, Finanz-, Völkerrecht und andere enthalten sind. Das zukünftige internationale Privatrecht soll den Jurastudierenden als ein mittelstufiges Praktikumsfach angeboten werden, wie ein neues Menü auf der Speisekarte. Das globale internationale Privatrecht des 21. Jahrhunderts darf nämlich kein Fach sein, das die Nationalstaatsinteressen nach wie vor unterstützt, sondern muss ein supranationales Fach werden, in dem verschiedene Interessen global ausgeglichen werden können. Meine Vorschläge sind sicher vielfältiger Kritik unterworfen. Die gründlichste Kritik konzentriert sich auf die partielle Verneinung der staatlichen Souveränität, weil man denkt, dass es dafür keine wirkliche Alternative gäbe. Vielmehr wird das Nationalstaatssystem als ein nötiges System angesehen, um das staatliche Interesse durchzusetzen. Der zweite Kritikpunkt richtet sich gegen die Wirklichkeitsferne. Dahinter steckt die Personal- und Geldmittelfrage. Aber wir haben ein gutes Beispiel. Die Geschichte der europäischen Integration lehrt uns einen fruchtbaren Weg. Menschen von hohem Geist waren nicht nur Jean Monnet und Richard Coudenhove-Kalergi. Die Organisationen Europas, Parlament in Straßburg, Kommission in Brüssel, Gericht in Luxemburg und andere traten nicht an einem Tag ins Leben. Alle sind Früchte, die von mehreren Gleichgesinnten zusammengeschaffen wurden. Europa hat zwar eine Gemeinsamkeit in der christlichen Religion. Auch die lateinische Sprache und das römische Recht waren ein Gemeingut, also jus commun. Ausschlaggebend ist aber die Lust und der Eifer von mehreren aktiven Teilnehmern, die Integration zu fördern, um die geistige und wirtschaftliche Entwicklung Europas auf friedliche Weise voranzubringen. Andere regionale Gemeinschaften haben uns ebenfalls wichtige Anregungen gegeben. Was können wir asiatischen Juristen in der Welt jetzt machen, wenn dem so ist? Ich fange an, eine Konzeption über ein in Ostasien vereinheitliches Familienrecht zu entwickeln. Das könnte vielleicht ein Modell für das globale internationale Privatrecht sein. Familienrecht ist bekanntlich ein für eine Vereinheitlichung unbrauchbares Rechtsgebiet. Gemeinsame Informationen und Erfahrungen in der Welt führen uns dennoch zu einer kulturellen Osmose zwischen den Rechtskreisen. Wenn Nationalstaaten die zivil- und verwaltungsrechtlichen Informationen über den Personenstand ihrer Bevölkerung untereinander anbieten würden, könnte man eine einheitliche Rechtsstellung einer Person zwischen den Ländern entwickeln, sodass hinkende Ehe, Staatenlosigkeit, ungenügende Sozialversicherung usw. so über die Staatsgrenzen hinweg aufgelöst werden könnte. Der Abschluss gegenseitiger justizieller Hilfsabkommen oder die Gründung eines zentralisierten Verwaltungsorgans bedeuten insoweit einen ersten Schritt. Wir wandeln auf einem dunklen Pfad, wenn wir den Weg gehen wollen. Diese schwierige Aufgabe ist es jedoch gerade, die hier zum Kampf herausfordern muss. Je mehr Gleichgesinnte wir finden können, desto leichter wird es, das reizende Thema globales, internationales Privatrecht anzugehen. Ich komme zum Schluss. Der Vorschlag ist eventuell eine Träumerei, aber es gibt keinen gesellschaftlichen Fortschritt ohne ein hohes Ideal. Die europäischen Rechtsvereinheitlichungsbemühungen in verschiedenen Bereichen und ihre Erfolge lassen sich hören. Frau Kollegin Stumpf hat uns vor 2 Jahren in Tokio durch ihren wunderschönen Vortrag über Vereinheitlichung im Bereich Erbrecht gezeigt. Wir können bei der Hochschätzung der Menschenrechte, der Vermeidung der Umweltverschmutzung, dem effizienten Gebrauch der Rohstoffquellen in der globalen Welt nur dann gut Resultate erzielen, wenn wir auf diese Richtung zielen und uns immer weiter darum bemühen. Wenn man Nationalstaaten zulässt und das Vorhandensein ihrer Hoheit annimmt, existieren verschiedene nationale Interessen und führen immer wieder zum Gegeneinander, sodass Forum-Shopping und willkürliche Auslegungen der nationalen Gesetze unvermeidlich sind. Ausführliche Studien über ausländische Rechte, Recht einschließlich Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre sind ab und zu wenig schöpferische Arbeiten, die aber dem Schutz nationaler Interesse gute Dienst leisten. Welcher Arbeit soll man sein ganzes Leben widmen, wenn er nach weltweitem Frieden streben will? Auch das internationale Privatrecht ist in seiner traditionellen und klassischen Struktur einschließlich verschiedener Kollisionsnormen abzuschaffen und eine neue globale Systematik einzuführen. In dieser Zeit dürfen Juristen keine engherzige Angestellte ihres Heimatlandes sein. Es ist gleichgültig, ob man jung oder alt, mit oder ohne Karriere, europäisch oder asiatisch ist. Juristen in der Welt sind als Weltbürger für die Entwicklung der globalen Gemeinde und Gesellschaft verantwortlich. Wir müssen einige Möglichkeiten noch ungelöste Fälle mit Auslandsberührungen zu erledigen, immer wieder überprüfen, neue Lösungen vorschlagen und mögliche Hindernisse beseitigen, obwohl das dem Anschein nach unmöglich ist. Meine jetzige Aufgabe ist es, dass ich selbst meine Bemühungen, eine neue Systematik auszuarbeiten, fortsetze und Gleichgesinnte suche. Ich wäre dankbar, wenn Sie junge, hochqualifizierte Juristinnen und Juristen an dem ehrenvollen Projekt teilnehmen könnten, um das gesellschaftliche Ideal Frieden zu verwirklichen. Am Ende möchte ich Ihnen allen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit noch einmal sehr herzlich danken.